Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Seien Sie herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. In der aktuellen, sagen wir, wirtschaftlich herausfordernden Lage suchen manche für vorausschauende Investmentstrategien nach strategischen Partnern. Wie muss ein internationaler Investmentspezialist mit Fokus auf den Immobiliensektor aufgestellt sein, etwa um Fonds zu initiieren? Wie kommt es auf den angespannten Märkten trotzdem zu renditestarken Lösungen? Wie können institutionelle Kunden und professionelle Investoren profitables Wachstum auch mit sozialen Werten verbinden? Viele Fragen. Was diese alle für einen differenziert agierenden Immobilieninvestor bedeuten, will ich heute am Limo-Mikrofon mit Lars Meisinger erörtern. Er ist seit bald einem Jahr CEO der Periscope Partners. Die Firmengruppe mit Sitz in Berlin ist entlang der gesamten Immobilienwertschöpfungskette aktiv. Periscope hat sich renditestarke Lösungen für institutionelle Investoren, Family Offices und Investmentgesellschaften innerhalb und auch außerhalb Europas auf die Fahnen geschrieben. Durch die veränderten Bedürfnisse der Menschen entstehen aktuell sehr viele Szenarien, in denen Immobilien neu gedacht werden müssen.
Unsere zentralen Aspekte unserer Unternehmensstrategie stützen sich auf die bestehenden Investment-Teams, die wir haben. Das ist zum einen die Entwicklung von Bauland für wohnwirtschaftliche, aber auch kommerzielle Zwecke. Das zweite ist altersgerechtes Wohnen und das dritte ist Logistik.
Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Abos für selbiges finden Sie übrigens im Haufe-Shop. Für weitere interessante Infos lohnt sich immer auch ein Blick in die Limo-Shownotes.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Periscope Partners, dem Spezialisten für Investments in Landentwicklung, Logistik, Light Industrial und Senior Living.
Hallo, lieber Herr Meisinger, nach Berlin.
Guten Morgen, lieber Herr Seifert.
Immobilieninvestition will ja wohl überlegt sein. Was bevorzugen Sie? Bestand oder Neubau?
Definitiv Neubau.
Vielleicht noch ein Grund dafür?
Ich denke, hier gibt es das Potenzial, neuen Wohnraum zu schaffen, die Bedürfnisse der Menschen mit einzubeziehen und vor allen Dingen auch energetisch modern zu bauen.
Modern bauen ist eine Sache, die energetischen Bedürfnisse mit einzubeziehen. Welche großen Herausforderungen sehen Sie denn aktuell für die Immobilienbranche? Also insbesondere, wenn man sich Marktdynamiken anguckt, die ganzen geopolitischen Unsicherheiten sich vor Augen führt und eben Energiekrise noch dazu denkt.
Ich denke, aus unserer Perspektive sind die wesentlichen Begrenzungen wirklich in der Bürokratie zu finden. Wenn wir den Verlauf der Baugenehmigungen beobachten und den in Vergleich mit den Zielen der Bundesregierung, der vergangenen Bundesregierung stellen, muss man einfach feststellen, dass wir weit hinter den erklärten Zielen zurückliegen. Und man kann nicht nur in Deutschland, sondern auch in unseren europäischen Nachbarländern eben feststellen, dass eigentlich die Bürokratie das notwendige Bauen nicht ausreichend unterstützt. So ist überall in Deutschland ein Rückgang der Baugenehmigungen zu sehen. Und das steht natürlich für die Menschen auch in einem Widerspruch zu dem, was eigentlich politisch gewollt ist.
Gut, das gilt jetzt im Hinblick auf die Marktdynamik, kann ich mir das vorstellen. Also aber geopolitische Unsicherheiten oder Energiekrisen kann man mit Baugenehmigungen auch nicht ausbügeln, oder?
Nein, das ist richtig. Also die geopolitischen Unsicherheiten spiegeln sich natürlich in erster Linie wieder mit dem bestehenden Konflikt, den wir in unserer unmittelbaren Nähe haben und wie wir den Krieg zwischen Russland und der Ukraine beendet sehen, in welcher Zeitleiste. Gleichzeitig entstehen neue geopolitische Unsicherheiten durch die Zollverhandlungen, die sich wiederum wirtschaftlich auf uns auswirken. Mhm. Aber für unseren originären eigenen Immobilienmarkt, denke ich, müssen wir auf die lokalen Themen schauen und können die Lösung auch selbst herbeiführen.
Global denken, lokal handeln. Was sind Ihrer Erfahrung nach die drei zukunftsorientiertesten und damit auch gesellschaftlich relevantesten Bereiche im Immobilienmarkt der Zeit?
Ich denke, in vorderster Linie steht Wohnen in all seinen Subformen, ob das Wohnen für Familien ist, geförderter Wohnungsbau, altersgerechtes Wohnen, studentisches Wohnen. Das sind eigentlich die zentralen Themen, die im Moment im Vordergrund stehen. Flankierend sicher auch der Aufbau der Digitalisierung. Dazu brauchen wir zusätzliche Kapazitäten. Datencenter hier ein großes Stichwort. Mhm. Und als dritten Punkt die Zurückführung der Lieferketten und damit Logistik. Auch weiterhin ein wichtiges Thema. Das haben wir in Covid natürlich sehr stark gesehen. Mhm. Bleibt aber auch ein wichtiges Thema vorwärtsgehend. Da sich die Industrialisierung in Deutschland transformiert, brauchen wir auch dort Lösungen, die das abbilden.
Ja, das sind viele Themen, Wohnen, Digitalisierung und die Lieferketten. Das muss man ja alles auch, sagen wir mal, berücksichtigen bei den angestrebten Wertsteigerungen für Ihre Investoren. Ja, wie schaffen Sie es denn, in diese auch in einem wirklich sehr herausfordernden Immobilienmarktumfeld zu erreichen? Also wenn ich jetzt an arabische oder amerikanische Investoren denke, also unter 12% Rendite machen die es ja nicht, oder?
Das ist richtig. Also wir haben natürlich hier unterschiedliche Renditeanforderungen. Und ich denke, ein Teil dessen, was an Kapital gebraucht wird, muss eben eine gewisse Risikotragfähigkeit haben. Insbesondere, wenn es darum geht, Entwicklungsprojekte zu finanzieren, um dann zu einem späteren Zeitpunkt Kapital hinzuzufügen, das geringere Kapitalanforderungen hat. Ich denke hier an Pensionskassen, Versicherungen aus dem europäischen Raum, die sozusagen klassische Co-Investoren sind.
Ich bin Journalist und sozusagen Handwerker des Wortes. Deswegen möchte ich nochmal auf Ihren Namen Periscope zurückkommen. Sie haben es ja unlängst umbenannt in Periscope Partners. Und die ganzen Konnotationen, die so eine Firmenbezeichnung auslöst, finde ich sehr interessant. Also sich den Projekten aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel nähern, über Hindernisse hinwegschauen, vielleicht Dinge erkennen, die andere gar nicht sehen können und vieles mehr. Für unsere Limo-Hörerinnen und Hörer, was sind daraus folgend die zentralen Elemente der Unternehmensstrategie von Periscope Partners für die nächsten Jahre?
Unsere zentralen Aspekte unserer Unternehmensstrategie stützen sich auf die bestehenden Investment-Teams, die wir haben. Das ist zum einen die Entwicklung von Bauland für wohnwirtschaftliche, aber auch kommerzielle Zwecke. Das zweite ist altersgerechtes Wohnen und das dritte ist Logistik und Light Industrial. Wir werden natürlich im Zeitverlauf auch noch weitere Investment-Kompetenzen hinzufügen und haben das gerade getan mit der Periscope Opportunities. Der Name Periscope war für uns eine logische Folgerung aus den Aktivitäten, die wir in den vergangenen Jahren aufgebaut haben. Die Vorgängerorganisation DLE war letztendlich abgekürzt Deutsche Landentwicklung. Ja. Und für uns war diese Begrifflichkeit nicht repräsentativ genug für das, was wir heute darstellen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, einen neuen Namen zu wählen.
Also mehr als nur Landentwicklung und über den nächsten Hügel hinwegschauen. Wenn Sie dieses tun, welche Bereiche sehen Sie denn da und wohinein möchten Sie verstärkt investieren?
Ich hatte es angesprochen, also wir werden das, was wir tun, vertiefen.
Okay.
Und selektiv neue Themen aufbauen in Richtung Datencenter ist und Powered Land ist eine Richtung, in die wir denken. Gleichzeitig haben wir mit der Periscope Opportunities eine Möglichkeit geschaffen, auch in Immobiliengesellschaften in Operator zu investieren, haben ein Team mit Dominik Brambring und Florian Goldgruber ongeboardet, das einen ausgezeichneten Track Record in dem Bereich hat, und das ergänzt unser bisheriges Kompetenzspektrum sehr gut.
Jetzt kennen wir alle solche Sachen wie Co-Living, Serviced Apartments, Flex Office und Senior Living. Das sind ja greifbare Beispiele, finde ich immer, für die geänderten Immobilienbedürfnisse der Menschen. Trotzdem ist das nicht so leicht an den Kunden zu bringen. Wie muss sich das Mindset der Marktbeteiligten ändern, damit sie das alles anbieten können?
Ich glaube, grundsätzlich haben schon die Investoren die Bedeutung dieser einzelnen wesentlichen Subsektoren verstanden. Wichtig ist, dass man die Kompetenz in den Subsektoren vermitteln kann, dass man auf eine entsprechende Investitionspipeline verweisen kann und natürlich auch letztendlich die Transaktionen dann entsprechend erfolgreich umsetzt.
Das heißt, Subsektoren bespielen Sie? Ich meine, Sie selber kommen ja aus dem Bereich Renewables. Jetzt mal ganz eine allgemeine Frage nochmal für Sie, der jetzt vielleicht noch den frischeren Blick von außen hat. Also mindert das Nachhaltigkeitsmanagement im Immobilienbereich, also sprich die Integration von ESG-Kriterien in die Asset-Management-Strategie, nicht immer die Renditeaussichten?
Der Meinung bin ich überhaupt nicht. Also wir haben natürlich auch noch eine wesentliche Diskussion vor uns, die sich auf sogenannte Stranded Assets bezieht. Welche Gebäude, welche Immobilien sind in der Zukunft noch gefragt, sind auch finanzierbar? Ich glaube, ESG spielt eine sehr wichtige Rolle, auch wenn man jetzt vielleicht meinen mag, dass das etwas in den Hintergrund geraten ist vor anderen Prioritäten, die es umzusetzen gilt.
Also das heißt, Sie sagen, okay, klar, wenn man eine Immobilie davon rettet, jetzt ein Stranded Asset zu werden, ist es klar, dann lohnt es sich in gewisser Weise. Da muss man jetzt mal gucken, also was ich meine, die EU hat ja gerade den Green Deal, der in der ersten Amtszeit von Ursula von der Leyen stark also die Nachhaltigkeit betont hat, etwas zurückgedreht in einen Clean Industrial Deal. Spielt Ihnen das in die Karten?
Grundsätzlich begrüßen wir weniger Regulierung als mehr. Ja, ich glaube, dass die Gebäuderichtlinie ja bereits abgeschwächt wurde gegenüber den ursprünglichen Plänen und strengere Renovierungspflichtungen entschärft wurden. Ja, die nationalen Umsetzungen fallen unterschiedlich aus, aber grundsätzlich würde ich denken, dass die Taxonomieverordnung und die Offenlegungspflichten eben hinterfragt werden sollten. Gleichzeitig ist aber Energieeffizienz angesichts der Energiepreise ein weiterer wirtschaftlicher Faktor, und Gebäude mit einer schlechten Energiebilanz oder einem schlechten CO2-Ausstoß werden auch aus unserer Sicht weiterhin Wertabschläge erfahren. Deswegen ist es sinnvoll, weiter dieses Thema zu verfolgen, auch wenn jetzt vielleicht eine Abschwächung der Anforderungen stattgefunden hat. Aber wir würden in jedem Fall begrüßen, dass ein Bürokratieabbau auf dem Prüfstand ist.
Ja, da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Ich würde nochmal eine Stufe höher einsteigen. Aktuell sind ja Sondierungsverhandlungen abgeschlossen und es wird jetzt konkret geguckt, wie eine schwarz-rote Koalition sich in Deutschland bilden kann. Stichwort regulatorische Herausforderung. Was erwarten Sie denn von dieser neuen schwarz-roten Bundesregierung in Bezug auf die Immobilienbranche?
Auch da wieder, denke ich, ist eigentlich der Bürokratieabbau im vordersten Interesse. Mhm. Ich glaube, dass auf Basis der doch angespannten Finanzierungslage und Haushaltslage durch die Herausforderung der Projekte, die die Bundesregierung verfolgen will, man wie ein paar Instrumente institutionalisieren sollte, die vor allen Dingen die Bauwirtschaft wieder ankurbeln. Mhm. Wir zum Beispiel haben in den in den Beitrag gegeben, die Einrichtung eines Bürgschaftsfonds, der sozusagen eigentlich haushaltsneutral sein sollte. Die Bundesregierung würde dann letztendlich für Kredite an Entwickler eintreten, diese abzusichern, um letztendlich die Bauwirtschaft und den doch sehr angeschlagenen Markt für Immobilienentwicklung wieder zu beleben. Ja. Dabei haben wir uns in dem Beispiel eigentlich an den Covid-Maßnahmen der Schweiz ausgerichtet. Die haben das sehr erfolgreich umgesetzt und gezeigt, wie die Bereitstellung von Bürgschaften dazu dienen kann, eigentlich einen Markt wieder anzukurbeln.
Okay, ja, finde ich auch spannend. Das habe ich jetzt so noch nicht gehört. Die verhandeln ja noch, vielleicht hört auch der eine oder andere das und kann er das mal mit berücksichtigen. Also okay, das ist Ihr Vorschlag, haushaltsneutrale Bürgschaftsfonds. Und wenn man nochmal konkret an die Rahmenbedingungen, quasi was Sie jetzt genannt haben, Bürokratieabbau, was müsste sich dann noch bei den Bauvorschriften oder unter Umweltgesetzen, was müsste da verbessert werden, um den Markt langfristig zu stabilisieren und zu fördern? Muss es einfach schneller laufen? Müssen die ganzen Prozesse in Schwung kommen oder muss da alles vom Kopf auf die Füße gestellt werden?
Ich glaube, wir haben heute noch immer eine hohe Komplexität durch das föderale System. Ja, Bauvorschriften ändern sich, weichen ab von Bundesland zu Bundesland. Ich denke, hier könnte man eine Vereinheitlichung erreichen. Man könnte auch bessere Planungssicherheit erreichen. Wir sehen das ja insbesondere auch in der Baurechtschaffung, wo wir immer wieder auch zurückgeworfen werden durch lokalpolitische Entscheidungen. Das sind Dinge, die letztendlich überdacht werden können, die uns Planungszuverlässigkeit und Planungszuversicht geben. Und das wäre ein wesentlicher Aspekt zur auch Beschleunigung der Bauwirtschaft.
Okay, Planungszuversicht, ja, schönes Wort. Welche geografischen Märkte haben Sie denn da im Blick? Welche spielen eine wachsende Rolle für Periscope Partners?
Wir werden unseren Hauptinteressenschwerpunkt in Deutschland behalten, sehen aber durchaus Möglichkeiten in den benachbarten Ländern zu investieren, insbesondere Polen. Polen hat eine sehr gute wirtschaftliche Position. Wir haben dort auch in der Landentwicklung erste Investitionen getätigt, mit denen wir außerordentlich zufrieden sind. Ich nehme an, wir werden diese ausbauen. Mhm. Wir sind gerade im Begriff, auch einen zweiten Fonds für Landentwicklung in Polen zu konzeptionieren. Gleichzeitig sehe ich aber auch Chancen in anderen benachbarten Ländern, wie beispielsweise Dänemark, Benelux oder auch Österreich, die wir im Zeitverlauf für uns erschließen wollen. Für Periscope Partners steht aber Deutschland im Fokus der Aktivitäten.
Also Polen haben Sie jetzt schon geschildert, dass Sie dort Landentwicklungsfonds machen. Ich meine, das ist schon ziemlich dicht dran an der Ukraine, oder?
Das liegt im Auge des Betrachters. Sicherlich hat Warschau insbesondere und einige der grenznahen polnischen Städte von der Ansiedlung ukrainischer Unternehmen und auch natürlich Zustrom von Geflüchteten profitiert. Mhm. Aber für uns ist es jetzt ein Markt, den wir unabhängig von der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen der Ukraine und Russland bewerten. Ich glaube, Polen ist ein zentraler Wirtschaftspartner für Deutschland und hat eine aufgrund der geografischen Bedeutung, aber auch der demografischen Entwicklung eine sehr gute Zukunft.
Nochmal zum Schluss jetzt unseres Gesprächs würde ich gerne nochmal so auf Kooperationen zu sprechen kommen. Ich meine, keiner kann alleine am Markt bestehen. Es ist Netzwerk, ist alles. Also wie sieht Ihre Partnerstruktur aus oder arbeiten Sie zum Beispiel auch mit Bauträgern zusammen oder anderen Partnergesellschaften?
Grundsätzlich haben wir eine offene Architektur. Wir sind nicht gebunden an einen speziellen Partner, sondern glauben auch daran, dass für die unterschiedlichen Investments, die wir tätigen, unterschiedliche Partner geeignet sind. Wir haben eine ganze Reihe von Partnerschaften, die wir pflegen. Unser Modell selber eignet sich auch dafür, individuelle Entscheidungen pro Investment-Team zu treffen. Wir pflegen die Unabhängigkeit der Investment-Teams in ihrer Auswahl von Partnerschaften, und deswegen gibt es da keine speziellen Bindungen, die wir eingehen.
Okay, das wird dann je nach erforderlicher Marktlage entschieden von den einzelnen Investment-Teams bei Ihnen.
Mhm. Das ist korrekt.
Mhm. Ja gut, Herr Meisinger, es kommt niemand aus unserem Podcast Limo, ohne noch eine Personality-Frage zu beantworten. Jetzt versuche ich da mal ein bisschen Ihrer Person auf den Grund zu gehen, indem ich Sie frage, wir geben Ihnen eine Limo aus. Mit wem würden Sie diese gerne trinken und warum? Also es kann eine lebende Person sein, es kann eine bereits verstorben sein, es kann eine Fantasy-Gestalt sein aus einem Film oder was auch immer, aus einem Roman. Wer wäre das?
Im Moment würde ich wahrscheinlich auf eine Limonade mich mit Herrn Merz treffen wollen.
Aha.
Denn ich denke, Herr Merz hat für das, was wir heute in unserem Gespräch erörtert haben, die größten Auswirkungen.
Ja, spannend, ne? Das, ja, klar, das ist jetzt einer, auf den's ankommt. Danke vielmals für Ihre geteilten Einsichten und auf Wiederhören, Herr Meisinger.
Auf Wiederhören, Herr Sachert. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen. Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Lars Meisinger. Als CEO eines Investmentsunternehmens mit sehr engem Marktkontakt hat er umfassende Einblicke in die verschiedenen Immobilienmarktsegmente. Besonders spannend fand ich in Bezug auf renditeträchtige Investments heute, dass die allgemeine Klage Bürokratieabbau, also die hört man immer lauter und hier auch von Herrn Meisinger. Ich glaube, da muss ich etwas tun und das sei doch vielleicht in Friedrich Merzens Ohren zu hören, denn um die Bauwirtschaft anzukurbeln, muss einiges getan werden. Vereinheitlichung über die Bundesländer, Digitalisierung wahrscheinlich auch und haushaltsneutrale Bürgschaftsfonds. Das fand ich jetzt heute neu. Und spannend ist auch, dass Wohnen nach wie vor in allen Subformen, also sei es Co-Living, Service Department, Senior Living und so weiter, Strukturen sind, in die man gut investieren kann. Wenn man dazu noch, wie gesagt, sich auch den Logistikmarkt anschaut und Data Center, dann gibt es doch, wie es scheint, sehr gute und perspektivreiche Immobiliensegmente, in die es sich zu investieren lohnt. Limo gibt's auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das super Ding am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team von Marketing bis zur Regie und Technik wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch den besonderen Blickwinkel für Ihre nächsten beruflichen Aufgaben. Auch natürlich und insbesondere mit Fokus auf Ihre eigenen Investmenttätigkeiten. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.